Hallo, hier ist Bibletunes. Blackbox-Urgeschichte, Genesis 1 mit Ruben Sommer. Herzlich willkommen, liebe Hörerin, lieber Hörer, zu unserer gemeinsamen Reise durch das erste Kapitel der Bibel, das erste Buch Mose, Kapitel 1. Auf Griechisch trägt das erste Buch Mose den Namen Genesis, was übersetzt Ursprung oder Entstehung bedeutet, und dieser Name hat sich auch in der Kirchengeschichte über die Jahrhunderte, ja über die Jahrtausende hindurch gehalten, weswegen ich in dieser Staffel vom Buch Genesis sprechen werde. Der gebräuchliche hebräische Titel des Buches Genesis übrigens ist Bereshit. Und Bereshit ist nichts anderes als das erste Wort der Bibel und des Buches. Übersetzt heißt Bereshit so viel wie im oder am Anfang. Aber darüber werden wir in dieser Episode noch ausführlich sprechen. Nicht nur über das erste Wort natürlich, sondern die ersten 7 Worte der Bibel. Den ersten Satz, den ersten Vers. Und den lese ich euch zu Beginn nach einer eigenen Übersetzung vor. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Wie ich vorhin einleitend gesagt habe, beginnt die Bibel mit dem Wort Bereshit, am Anfang. Und gerade dieses Wort und mit ihm auch der ganze Vers hat in der Auslegungsgeschichte immer wieder zu intensiven Diskussionen geführt. Ja, von was für einer Art Anfang spricht denn hier die Bibel bitteschön? Was bedeutet denn dieser Anfang? Wie muss man sich den vorstellen? Eigentlich schon krass. Wir sind noch keine 2 Wörter tief in der Bibel drin und schon hier geht's los mit großen theologischen und metaphysischen Fragen. Schon mit dem ersten Wort der Bibel sind wir mittendrin in den grundlegenden Fragen nach der Art und dem Wesen des Seins, der Realität, des Universums, der Welt, in der wir leben. Und bei diesen Fragen möchte ich in dieser Episode etwas verweilen und möchte mit euch gemeinsam darüber nachdenken, von was für einer Art Anfang die Bibel in Genesis 1,1 spricht, welche theologischen Gedanken dadurch wichtig werden und welche Botschaft Gott durch diesen Eröffnungsvers der Bibel für uns bereithält. Wenn man über den Anfang spricht, so wie ihn die Bibel im hebräischen Grundtext durch das Bereshit beschreibt, dann sind 2 Arten von Anfängen denkbar. Ein absoluter und ein relativer Anfang. Das bedeutet, entweder beschreibt die Bibel mit diesem Anfang den einen absoluten Anfang, vor dem nichts existierte und Gott aus dem Nichts alles geschaffen hat, oder sie beschreibt einen relativen Anfang, der nicht das erste jemals Gewesene beschreibt, sondern einfach vom Beginn der geordneten Welt berichtet. Vom Anfang einer Geschichte, die Gott mit seiner Schöpfung beginnt, ohne dass dieser Anfang als absolut verstanden werden muss. Das Knifflige an der Sache ist, rein grammatikalisch lässt sich nicht eindeutig entscheiden, welche Art von Anfang hier gemeint ist. Und das hat mit der Struktur des hebräischen Wortes Bereshit zu tun. Das Wort Bereshit kann nämlich im Hebräischen auf 2 verschiedene Arten verstanden werden. Und ich möchte euch an dieser Stelle mal ein klein wenig hebräische Grammatik zumuten, damit ihr dieses Problem nachvollziehen könnt. Keine Sorge, das tut auch gar nicht weh und ist schneller erklärt, als ihr denkt. Gut, also. Zum einen könnte das Wort Bereshit im sogenannten Status Constructus stehen. Das ist im Hebräischen eine besondere Verbindungsform. Der Status Constructus beschreibt die grammatikalische Abhängigkeit eines Wortes. Das bedeutet, ein Wort steht in enger Verbindung zu einem folgenden Wort und bekommt seine genauere Bedeutung erst durch dieses zweite Wort. Man könnte also sagen, das Wort im Status Constructus ist unvollständig und wartet auf Ergänzung. Diese sprachliche Abhängigkeit drücken wir im Deutschen oft mit einem Genitiv aus, wie beispielsweise bei Anfang des Jahres. Wenn jetzt Bereshit also im Status Constructus stehen würde, dann würde der Vers nicht einfach sagen im Anfang, sondern eigentlich am Anfang von Gottes Schaffen. Gemeint wäre also der Beginn von Gottes schöpferischem Handeln. Entsprechend müsste man dann übersetzen, als Gott begann, Himmel und Erde zu schaffen. Genesis 1,1 wäre dann, jetzt im Fachlatein ausgedrückt, kein abgeschlossener Hauptsatz, sondern ein temporaler Nebensatz, also ein Als-Satz. Und das würde dann wiederum bedeuten, dass Genesis 1,1 nur einen Gedanken einleitet, der dann im nächsten Vers, also in Genesis 1,2, als Hauptgedanke entfaltet wird. Was diese Interpretation im ersten Moment unterstützt, ist, dass das Wort Bereshit auch ohne Artikel steht. Im Hebräischen gibt es nämlich, anders als im Deutschen, nur einen einzigen Artikel, den Artikel H, und der zeigt an, ob ein Wort bestimmt oder unbestimmt gemeint ist. Also ob zum Beispiel der König oder ein König, irgendeiner, gemeint ist. Und das hebräische Wort Bereshit setzt sich eben zusammen aus einer Präposition be für in, an oder auf und dem Nomen Reshit für Anfang. Präposition ja, Artikel nein. Und im Hebräischen würde man jetzt eben für einen klaren, bestimmten, absoluten Ausdruck, also im Anfang im Sinne von in einem bestimmten Anfang, eher eine Form mit Artikel erwarten. Und das Fehlen des Artikels passt deshalb gut zur Konstruktusdeutung, weil ein Status Constructus normalerweise keinen eigenen Artikel trägt. Ja, perfekt, Problem gelöst, wir haben hier einen Status Constructus, oder? Ja, wie so oft im Leben ist's eben auch hier nicht ganz so einfach, wie es auf den ersten Blick vielleicht den Eindruck macht. Denn wie wir gesehen haben, könnte Bereshit theoretisch eine Konstruktusverbindung, also eine Verbindungsform sein, das ist aber grammatikalisch keineswegs zwingend. Das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Erstens, normalerweise steht ein Wort im Status Constructus direkt vor einem Substantiv, also einem Nomen. Was aber auf Bereshit folgt, ist bara, schaffen, ein Verb. Kein Nomen. Deswegen kann man das Bereshit hier auch als Adverb verstehen. Zur Erinnerung, ein Adverb ist ein Umstandswort, das ein Verb, ein Adjektiv oder ein anderes Adverb näher beschreibt, indem es Umstände wie Zeit, Ort oder Art und Weise angibt. Und genau deswegen kann Reshit im Hebräischen, wenn es adverbial gebraucht wird, eben durchaus auch als feste Zeitangabe gebraucht werden, selbst dann, wenn der Artikel fehlt. Und genau das ist hier der Fall. Denn ja, Bereshit hat keinen Artikel, aber auf das Reshit folgt eben kein weiteres Substantiv, kein weiteres Nomen, sondern ein Verb. Und deswegen kann es adverbial gelesen und verstanden werden. Die Zeitangabe wird dann als absolut verstanden, also ein absoluter Anfang, ein bestimmter Anfang, der Anfang. Und in diesem Fall ist dann eben der Vers ein ganz normaler Hauptsatz. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Zusammengefasst heißt das, grammatikalisch lässt sich weder eindeutig ein absoluter noch ein relativer Anfang nachweisen. Der Text bleibt offen. Und genau diese Offenheit hat die Auslegungsgeschichte so nachhaltig beschäftigt. Aber wieso ist das denn eigentlich so wichtig? Ist es nicht völlig egal, welche Art von Anfang hier gemeint ist? Ja, theologisch ist das tatsächlich von Bedeutung. Aber schauen wir uns das nochmal etwas genauer an. Versteht man die Formulierung Bereshit als absoluten Anfang, dann beschreibt Genesis 1 den einen Anfang von allem. Zeit, Raum, Materie, Leben, alles beginnt hier. Nur Gott steht und existiert vor diesem Anfang und alles andere entsteht durch sein schöpferisches Handeln. Diese Lesart ist theologisch sehr gut begründet und hat die christliche Theologie über Jahrhunderte hinweg geprägt. Man spricht in diesem Zusammenhang von der sogenannten Creatio ex nihilo, der Schöpfung aus dem Nichts. Ist die Formulierung allerdings relativ zu verstehen, dann würde der Anfang, von dem dieser Vers spricht, nicht den absoluten Ursprung von allem Sein beschreiben, sondern den Anfang der geordneten Welt. Die Geschichte, wie aus dem Chaos, von dem wir in Genesis 1,2 lesen, der Kosmos, also die geordnete Welt wird. Genesis 1 erzählt in dieser Lesart nicht, wie aus dem absoluten Nichts etwas wird, sondern wie Gott Ordnung schafft. Wie aus dem Tohuwabohu, der Wüsten und leeren Erde, eine Welt entsteht, in der Leben letztendlich möglich wird. Gut, aber was ist dieser Anfang denn jetzt? Ist er absolut oder ist er relativ? Ich persönlich glaube, dass, obwohl beide Ansätze etwas für sich haben, es theologisch doch ziemlich stark ins Gewicht fällt, wenn man sich gegen einen absoluten und für einen relativen Anfang ausspricht. Und das hat folgenden Grund. Die meisten Ausleger, die sich für einen relativen Anfang aussprechen, lehnen die Idee der Creatio ex nihilo, also der Erschaffung aus dem Nichts, ab. Sie begründen das damit, dass dieser Begriff der Creatio ex nihilo im Text nicht gebraucht wird und daher auch nicht mitgedacht werden darf. Im Endeffekt sei dieser Begriff der Bibel fremd und erst in hellenistischer Zeit durch griechisch-philosophisches Denken in den Text hineingedacht worden. Ob dieses Argument wirklich berechtigt ist, das werden wir noch sehen. Zunächst einmal ist wichtig zu verstehen, dass die Ausleger, die sich für einen relativen Anfang aussprechen, Vers 1 als eine Einleitung zu Vers 2 sehen, in dem geschildert wird, dass die Erde wüst und leer war, darüber werden wir noch ausführlich sprechen, und dass in Vers 1 quasi geschildert wird, wie der Zustand der Erde bereits war, als Gott anfing, an ihr zu wirken. Als Gott also der Geschichte der Schöpfung, so wie wir sie kennen, ihren Anfang gab, indem er anfing, an ihr zu wirken. Diese Auffassung ist in meinen Augen deshalb schwierig, weil sie im Grunde voraussetzt, dass bereits Materie da war, als Gott anfing zu wirken, nämlich dieses Chaos, das Tohuwabohu, von dem Vers 2 spricht, und Gott mit Hilfe dieser Materie die Schöpfung schafft, indem er das Chaos besiegt und es ordnet, so ordnet, dass Leben dann letztendlich möglich wird. Die Frage ist aber gerade da, wenn Gott nicht aus dem Nichts, wie man sich dieses Nichts dann auch immer vorzustellen hat, schaffen kann, woher kommt dann die Materie? Diese Auslegung ignoriert meiner Meinung nach, dass gerade der relative Anfang die Frage aufwirft, ja, wer war jetzt zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Gott oder die Materie, beziehungsweise dieses Chaos? Weil sich letztendlich dann doch viele Ausleger nicht dafür halten, den konsequenten Schritt ihrer These zu gehen und von einer ewigen Materie zu sprechen, die mit Gott dann in letzter Konsequenz von Ewigkeit her koexistieren müsste und damit in gewisser Art und Weise selber göttlich wäre, fassen sie die Schöpfungsgeschichte als israelische Interpretation eines Schöpfungsmythos auf, der sich in Struktur und Inhalt an den Schöpfungsmythen der umliegenden Nachbarvölkern Israels, den Sumerern, den Akkadern oder den Babyloniern, orientiert. Denn gerade diese Geschichten weisen oftmals ein ähnliches Verständnis des Schöpfungsgeschehens auf. Die Welt vor der Schöpfung ist in chaotischem Zustand, die Schöpfergottheit führt den Kampf gegen diese Chaosmächte, die Natur hat einen göttlichen Charakter, ist also nicht Schöpfung, sondern Selbstgottheit, und aus diesen kriegerischen Akten heraus wird dann eine neue Welt, die Schöpfung, so wie wir sie kennen, geschaffen oder geboren. Das ist an dieser Stelle natürlich sehr stark vereinfacht skizziert. Ich werde mich den Schöpfungsmythen der Nachbarvölker Israels in einer Sonderfolge gegen Ende der Staffel noch etwas genauer widmen, aber für unsere Zwecke hier reicht dieses vereinfachte Bild, um einen Punkt deutlich zu machen. Wer sich für einen relativen Anfang ausspricht, der muss die Schöpfungsgeschichte in einer gewissen Art und Weise relativieren. Von der Offenbarung eines wirklichen Schöpfungsgeschehens durch den einen Gott, der am Anfang aller Dinge steht, hin zu einem Mythos, der uns erzählen will, warum die Dinge ebenso sind, wie sie sind. Und das ist gefährlich, weil Gott damit eigentlich nicht mehr der Ursprung von allem Sein ist, sondern nur ein Teil einer Erklärung für die Welt. Und davon so glaube ich zumindest, sollte man sich abgrenzen. Nicht, weil ich etwa die Nähe zu anderen altorientalischen Erzähltraditionen leugnen möchte, denn dazu besteht wirklich kein Grund. Israel hat natürlich in gewisser Art und Weise auch Vorstellungsmomente in Bezug auf die Schöpfung mit seinen Nachbarn geteilt. Nein, sondern weil der Begriff Mythos theologisch in die falsche Richtung führt. Im Mythos ist Gott Teil eines kosmischen Geschehens. Er ist Teil eines Systems, Teil eines Dramas, das erklärt, warum die Welt so ist, wie sie ist. Und genau das will die Bibel meiner Meinung nach nicht tun. Sie will Gott nicht als Erklärung brauchen, um zu zeigen, warum die Welt, in der wir leben, so ist, wie sie ist. Sie will bezeugen, wie die Welt durch Gott geworden ist. Und gerade darum erzählt die Bibel keine Geschichte darüber, wie Gott Teil eines kosmischen Kampfes wird, sondern bekennt, dass alles, was ist, Ordnung wie auch Unordnung, letztendlich von Gott herkommt und ihm untergeordnet ist. Wenn man den Schöpfungsbericht deshalb einfach als israelische Variante altorientalischer Mythen versteht, übersieht man, dass der Text gerade nicht erklären will, wie die Welt entsteht, sondern bezeugen will, wer Gott ist und was die Welt durch ihn geworden ist. Er steht am Anfang aller Dinge, von ihm kommt alles und zu ihm führt alles zurück. Und das ist ein ganz anderer Anspruch. Ja, und wie dieser Anspruch gerade auch durch die vom Autor verwendeten Wörter in Vers 1 deutlich gemacht wird und warum die Rede von einem absoluten Anfang diesem Anspruch letztendlich viel gerechter wird als die Rede von einem relativen Anfang, darüber sprechen wir dann in der nächsten Episode.